Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste und freue mich, dass ich mit Ihnen diesen Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest feiern darf, an dem der Evangelist sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohn Gottes vom Vater. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander im Wechsel beten, den 34. Psalm. Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Der du gekommen bist aus dem Licht in die Nacht, aus der Herrlichkeit in das Elend. Wir loben und preisen dich. Und wir danken dir, dass du Anteil nimmst an unserem Leben, an allem, was es in sich birgt, auch an Dunkelheit und Schrecken. Wir bitten dich, lass auch in diesem Gottesdienst deine Herrlichkeit aufleuchten, damit unsere Angst der Hoffnung weicht, so wie die Nacht dem Morgen. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Im 2. Mosebuch im 33. Kapitel lesen wir: Mose sprach zum Herrn: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Amen. Gottes Sohn ist kommen, uns allen zu frommen. Das Lied dieses Sonntags singen wir jetzt miteinander. Es steht Nummer 2. Nummer 2, die Verse 1 bis 7. Zum heutigen Sonntag lese ich den Text aus dem ersten Korintherbrief. Und dort im zweiten Kapitel von Vers 1 ab bis 10 heißt es: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen? Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Amen. Er hat viele Texte gelesen, liebe Gemeinde, dieser scharfe Denker und kluge Dichter. Als Journalist in Berlin setzte er sich mit den kunstkritischen Artikeln seiner Kollegen auseinander. Als Sekretär in Breslau beschäftigte er sich vor allem mit Poesie und Archäologie. Und als Dramaturg in Hamburg vertiefte er sich in das Wesen der Komödie und Tragödie. Und als Bibliothekar von Wolfenbüttel stand ihm der ganze Schatz einer weltberühmten Bibliothek zur Verfügung. Er war ein Fachkenner vieler literarischer Texte. Aber gegen Schluss seines Lebens beschäftigte ihn immer wieder ein Text, nämlich diesen eben gehörten Bibeltext von der Erweisung des Geistes und der Kraft. Als er in finanzielle Schwierigkeiten geriet, fragte er sich, wo ist denn der Beweis des Geistes Gottes? Und als er seine Anstellung verlor, fragte er sich wieder, wo ist denn der Beweis der Kraft Gottes? Und als er schließlich mit einem Schlag Frau und Sohn verlor, da stand diese Frage übermächtig vor ihm, wo ist denn der Beweis von Gottes Geist und Gottes Kraft? Und dann setzte er sich an einen Tisch, spitzte die Feder, tunkte sie in die Tinte und schrieb einen Brief an den befreundeten Direktor Schumann zu Hannover, jenen berühmt gewordenen Verse, nämlich, wenn ich zu Christi Zeiten gelebt hätte, so würden mich die in seiner Person erfüllten Weissagen allerdings sehr aufmerksam gemacht haben. Aber ich, der ich im 18. Jahrhundert lebe, was soll ich tun? Wo ist denn der Beweis des Geistes und der Kraft, wie es der Apostel nennt? So stehe ich heute jenseits des garstigen Grabens, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich den Sprung auch versucht habe. Kann mir jemand hinüberhelfen, der tue es? Ich bitte ihn, ich beschwöre ihn, er verdient einen Gotteslohn an mir. Damals, im Jahre 1777, ist die Frage des Gottesbeweises aufgetreten. Sicher ist sie älter, viel älter, wahrscheinlich so alt wie das Menschengeschlecht überhaupt. Aber damals ist der Pfarrersohn Gotthold Ephraim Lessing, und von dem rede ich schon die ganze Zeit, ist zum Munde vieler Leidenden geworden. Nicht vollmundig, sondern eben sehr bescheiden, sagt er es, empfindet er es, dass sie am breiten, gastigen Graben stehen und nicht hinüberkommen können. Er ist zum Mund geworden solcher Leidenden. Vielleicht ist ihr Graben ein Grab, in das ein Angehöriger gelegt wurde. Dort stehen sie am Grabe an diesem Siegel der Ungültigkeit und wissen, der Tod hat seine Kraft unter Beweis gestellt. Aber wo ist der Beweis Gottes? Wer kann mir Gott beweisen? Oder ihr Graben ist vielleicht eine Krankheit, die sie seit langer Zeit verfolgt. Übermächtig von Schmerzen wissen sie, die Krankheit beweist ihre Kraft. Aber wo ist denn der Beweis Gottes? Niemand kann mir, wer kann mir denn Gott beweisen? Vielleicht ist ihr Graben nur und vor allem eine Schwermut, die sie in immer tiefere Tiefen hinunterzieht. Und sie wissen, diese Schwermut beweist ihre Kraft. Aber wo ist denn der Beweis von Gottes Kraft? Wer kann mir Gott beweisen? Weil es viele sind, wahrscheinlich viel mehr, als wir ahnen, die dort am garstigen Graben sitzen und nicht hinüberkommen können. Deshalb ist dieser Text an die korinthische Gemeinde so wichtig. Trotz der schwierigen Gedankenführung lassen sich drei Antwortsätze rausnehmen. Einmal, niemand kann mir Gott beweisen. Immer wieder gibt es Leute, die sagen, dem Lessing und seinen Leidensgenossen kann geholfen werden. Am garstigen Graben braucht keiner zu sitzen. Der Gotteslohn ist leicht zu verdienen. So kommt der erste Helfer mit seiner Weisheit und sagt, mach die Augen auf und sieh, Gott ist vor dir. Das Alpenpanorama mit den schneebedeckten Bergen, dort wo dahinter diese Wintersonne aufgeht, durch diese Landschaft, durch die sie vielleicht jetzt eben mit ihren Skiern gefahren sind, die atmet doch die Majestät Gottes. Und die Weite des Meeres mit den Wellen, auf denen die Schiffe wie Nussschalen tanzen, die beweist doch etwas von der Großartigkeit unseres Gottes. Die ganze Flora, große Flora mit Farben und Farmen, die spiegelt doch etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb berichtet doch Goethe von jenen Leuten, die aus der Kirche hinausgeführt wurden und im Tale das Hoffnungsglück erblicken. Aus der Kirche, ehrwürdiger Nacht, sind sie endlich ans Licht gebracht. Warum bist du so blind? Warum geht dir nichts auf? Warum fällt dir nichts in Auge? Mach die Augen auf und sieh, Gott ist vor dir. Aber der Gottessucher hat schon seine Augen aufgemacht. Und dann sah er die Hochflut, wie sie die Innenstadt von Köln überflutete. Und dann sah er das Buschfeuer, wie es die Vororte von Sydney zu Brandfackeln machte. Und dann sah er den Ölteppich, der die Stände von Costa Rica verschmutzte. Nein, das Geheimnis Gottes liegt nicht vor mir in der Natur. Und dann kommt der zweite Helfer mit seiner Weisheit und sagt, mach die Ohren auf und hör, Gott ist in dir. Er thront nicht oben auf dem Olymp, er residiert nicht in irgendwelcher ferner Entrücktheit, er regiert nicht in stummer Erhabenheit, er thront, regiert, residiert in dir, er wohnt in dir. Deshalb erzählt doch Dostojewski von jenen zwei Mönchen, die sich aufgemacht haben, um in der Welt diesen Gott zu finden. Und nach langen Jahren standen sie endlich vor einer Tür. Und als sie aufmachten, standen sie wieder in der eigenen Zelle. Gott lebt doch in dir. Warum hörst du nichts? Warum bist du so verstockt? Gott ist in dir. Aber der Gottsucher hat schon seine Ohren aufgemacht. Und dann hörte er sich in sich die Stimme der Schuld, die seit jeder rabenschwarzen Stunde ihn immer wieder verfolgt. Und dann hört er die Stimme der Verzweiflung, die ihn seit jenem Abschied nicht mehr loslässt. Und dann hört er jene Stimme der Verzweiflung, die ihm seit jenem Unglück im Sinne liegt. Nein, das Geheimnis Gottes liegt nicht in mir. Und jetzt kommt noch ein Helfer mit seiner Weisheit und sagt, Mach doch das Herz auf. Gott ist neben dir. In Armen und Elenden will er gefunden werden. Und deshalb erzählt Tolstoi vom Vater Martin, der diesen Gott sehen wollte in seiner Flickschusterei, und dann kamen Leute und abends hat er den Gott nicht gesehen und er hat gar nicht gemerkt, und so sagt Tolstoi, dass Gott ihm in diesen einfachen Männern und Frauen begegnen wollte. Warum spürst du nichts? Warum bist du so herzlos? Gott ist neben dir. Aber der Gottsucher, der hat so schon sein Herz aufgemacht. Und dann haben ihn die Menschen um sich herum, haben ihn die Menschen enttäuscht, diese Nachbarn und Verwandten, selbst seine eigenen Kinder. Gott ist nicht in mir. Lessing schüttelt seinen Kopf. Seinen Leidensgenossen ist so nicht zu helfen. Auf diese Weise ist der Gotteslohn nicht zu verdienen. Paulus bestätigt es, es ist in keines Menschen Auge gekommen, in keines Menschen Ohr, in keines Menschen Herz. Niemand kann mir Gott beweisen, niemand. Aber, das ist das Zweite, Gott aber kann sich mir erweisen. Nach dem Kriege erlebten wir eine schwere Zeit. In der französischen Besatzungszone hatten wir entsetzlich Hunger. Und so sannen meine Eltern nach Auswegen, und so erinnerte sich auch mein Vater an einen Onkel in Kansas City. Er schaute im Stammbuch nach, er erkundigte sich bei der Verwandtschaft, er schrieb sogar nach Amerika, aber niemand konnte ihm sagen, gibt es den Onkel? Lebt er noch? Erinnert er sich überhaupt an seine schöne und liebe Verwandtschaft? Und eines Tages, siehe, da stand doch dieser Onkel vor unserer Tür. Wir kamen nicht zu ihm, aber er kam zu uns. Wir konnten keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, aber er nahm Kontakt zu uns auf. Wir konnten keine Brücke zu ihm hinüberschlagen, aber er schlug eine Brücke herüber zu uns. So ist Gott. Siehe, ich stehe vor der Tür. Er ist nicht auf der anderen Seite des Grabens stehen geblieben und hat ein bisschen gegrüßt. Wir müssen doch mehr als um ein paar Flaggenzeichen seiner Liebe. Dieser Gott ist doch nicht auf der anderen Seite sitzen geblieben und hat ein paar Grußworte gesprochen. Wir müssen doch mehr als um ein paar Ferngrüße dieses Herrn. Er ist nicht auf der anderen Seite sitzen geblieben und hat lieb an uns gedacht. Wir wissen doch mehr als um Träume irgendeines Vaters. Dieser Vater schickte seinen einzigen Sohn los. Er kommandierte ihn zum Leidensgenossen aller Fragenden und Zweifelnden. Er degradierte ihn zum Schuldopfer für alle Schuldbeladenen. Er dekorierte ihn mit der Dornenkrone zum Bettelkönig. So schickte er ihn los, aber er ließ ihn nicht allein. Auch im tiefsten aller Graben, dem Todesgrab, hat er ihn herausgeholt und hat damit alle Gräben und Gräber für überbrückbar erklärt. Auf diese Weisheit können wir nicht selber kommen. Aber der Heilige Geist sagt es uns. Jesu Geburt ist der Brückenschlag von der anderen Seite. Jesu Kreuz ist das Brückenholz über den dunklen Graben. Wir kommen nicht zu ihm hin, aber er kommt zu uns. Wir können keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, aber er nimmt Kontakt zu uns auf. Wir können keine Brücke hinüberschlagen, aber er schlägt die Brücke zu uns. Jesus Christus ist der Beweis Gottes. Wer ihn sieht, sieht das, was noch in keines Auge, Menschenauge gekommen ist. Wer ihn hört, hört das, was noch in keines Menschen Ohr gekommen ist. Wer ihn spürt, spürt den, der noch in keines Menschen Herz gekommen ist. Doch, liebe Freunde, ich weiß, dass viele am Zeitgeist leiden, der durch alle Fugen unseres Lebens dringt und uns sagt, dass unsere Lebensrechnung ohne einen Gott zu machen ist. Ich weiß auch von jenem anderen Geist, der ohne Pass, ohne Visum die Grenzen überschreitet und uns klar macht, dass ein Mensch der Wolf des anderen ist. Und ich kenne auch jenen Schwermutsgeist, der unsere Sinne unseren Verstand verdunkeln will. Aber ich weiß auch das andere, dass über das Gebet dieser Heilige Geist in unser Leben kommen kann und uns sagen, über deinem Auge, über deinem Ohr, über deinem Herz gibt es einen, diesen Gott, der ist nicht vor dir, der ist nicht neben dir, der ist nicht in dir. Dieser Gott ist über dir am Kreuz, siehe, für dich gestorben. Niemand kann mir Gott beweisen, aber Gott kann sich mir erweisen. Und nun, das ist das Dritte, jetzt kann ich auf Gott hinweisen. Wenn einer am Grabe steht, übermannt von Trauer und zu fragen beginnt, weißt du, warum mir mein Mann, meine Frau genommen wurde? Weißt du, warum ich jetzt meinen Weg alleine gehen muss? Weißt du, was mir jetzt noch helfen könnte? Weißt du, was diese Trauer in dieser Welt überhaupt soll? Wenn einer so fragt, so kann ich nur sagen, du, ich weiß allein von Jesus, dem Gekreuzigten. Er nimmt die Leute nicht weg, sondern heim. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünde, durch Tod. Er reise durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Auch auf dem dunkelsten Weg bin ich immer zu zweit. Und wenn einer zu fragen beginnt, der in einer tiefen Krankheit steht und die sie ihn nicht mehr loslässt und dann sagt, weißt du, warum ich so viel Schmerzen leide? Weißt du, warum ich nicht gesund werden kann? Weißt du, welche Mittel mir jetzt helfen können? Weißt du, was der Schmerz in der Welt überhaupt soll? Weißt du es? Und dann kann ich auch nur antworten, weißt du, ich weiß allein von Jesus, dem Gekreuzigten. Er ist der Leidensmann schmerzhin. Er hat sich als Schmerzensmann die Hand durchschlagen lassen. Nun weiß ich, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und wenn einer in Angst ist, beschwert durch die Zukunft und zu fragen beginnt, weißt du, warum ein Horizont so dunkel ist? Weißt du, ob ich noch eine Überlebenschance habe? Weißt du, welche Überlegungen mir jetzt noch weiterhelfen können? Weißt du, was die Angst in der Welt überhaupt soll? Und wenn einer so fragt, dann kann ich nur antworten, weißt du, ich weiß nur allein von Jesus, dem Gekreuzigten. Er hat die Morgenröte anbrechen lassen. Er ist die Zukunft in Person, die nicht ins Rabenschwarze, sondern ins Glockenhelle hineinführen wird. Deshalb sei getrost, er hat die Welt überwunden. So genau weist Paulus auf Gott hin. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Er sagt es nicht vollmundig, er sagt es in Furcht und Zittern und in großer Schwachheit, aber in der Gewissheit, dass sich mit Jesus Christus der garstige Graben überwinden lässt. Keiner kann mir Gott beweisen, aber Gott kann sich mir erweisen. Und jetzt kann ich auf Gott hinweisen. Den Gotteslohn verdient Gott selber. Amen. Und so lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 410, 410 die Verse 5 und 7. 410, 5 und 7. Wir wollen beten. Lieber Herr, es sind zu viele, die daran leiden, dass sie dich nicht oder nicht mehr erkennen können. Sie haben dein Angesicht verloren und sehen nur noch ihre dunkel gewordene Welt. Herr, es sind die Trauernden, die einen Menschen verloren haben, die Kranken, die nicht gesund werden können, die Verängstigten, die vor Schrecken und Krieg eingeschlossen sind. Die bringen wir dir besonders. Tritt du in deinem Wort vor ihr Herz. Sprich selbst zu ihnen und gib ihnen die Gewissheit, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Wo so viel ihre Macht und Kraft unter Beweis stellen, obwohl es machtlose und kraftlose Geister sind, schenke uns allen deinen Geist, der uns erfülle und begleite. Geh du mit uns zurück an unseren Platz, von dem wir hergekommen sind. Herr, rüste du uns aus mit dem, was wir nötig haben. Erhalte uns den inneren und äußeren Frieden. Lass uns auch den Weg zu denen finden, die ein gutes Wort von dir nötig haben. Herr, erhöre unsere Bitten. Wir bitten im Namen Jesu. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wunderbarer Gnadenthron, wir beschließen mit Lied 31, die Verse 1 und 3, 31. noch anzusagen, Frau Pfarrerin Ulrike Schnürle aus Ulm, die arbeitet mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft in Thailand und sie leitet dort das sogenannte Life-Zentrum, Lebenszentrum, eine Anlaufstation für viele Hilfsbedürftige. Nun haben sich die Fundamente gesenkt und das Haus scheint in die Knie zu gehen. Wir wollen mit unserem Opfer helfen, dass dieses Haus erhalten bleiben kann und dass die Arbeit dort weitergeht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Geben. Heute Abend um 18 Uhr ist Abschluss der Allianzgebetswoche mit einem Gottesdienst hier in der Stiftskirche. Es predigt der Präses der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland, Peter Strauch. Herzliche Einladung heute um 18 Uhr. Von Montag bis Samstag wieder die 12.15 Uhr Bibellesungen und 17.15 Uhr Montag bis Donnerstag die Kurzgottesdienste. Am Dienstag geht es weiter mit unserer Stunde der Bibel im Alten Schloss. Dienstag 20 Uhr. Warten lernen. 1. Mose 18. Auch dazu sind Sie herzlichst eingeladen. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139. Danach wollen wir uns noch einmal zum Nachspiel setzen. Wir hören von Felix Mendelssohn Bartholdy, Sonate B-Dur, den 4. Satz Allegro. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.